Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Frage an dich als wirtschaftsliberalen Experten.
Oh, was schaffen kommt jetzt? Wirtschaftsliberaler Experte, da kommt
ja, pass auf. Wir leben jetzt ja gerade in Deutschland die viel diskutierte schwere Lage der Industrie. Vermeintliche Deindustrialisierung, aber zumindest mal kein Wirtschaftswachstum in Deutschland und auch ein sehr schwaches in Europa, währenddessen die USA und auch China sich weiterentwickeln. Jetzt gibt's ja Gruppierungen, die sagen, ja, eigentlich ist das ja ganz gut, denn wir brauchen einen Degrowth, also eine Diskussion darüber, geht ein unendliches Wirtschaftswachstum, ne, angestoßen damals vom Club of Rome in den 70er Jahren, also geht Wirtschaftswachstum oder müssen wir nicht eigentlich auf Degrowth setzen, um am Ende, weiß ich nicht, glücklicher zu werden, zumindest das Klimaschutzziel einzuhalten. Jetzt sagst du schon, oh je.
Ja.
Ja. Also mal los. Warum ist das schwierig?
Also du erwischst mich relativ unvorbereitet daran. Also ich habe oft schon drüber Dinge gelesen und beschäftige mich natürlich auch gedanklich damit, aber ich kann jetzt nicht mit ganz konkreten Zahlen und ganz konkreten Anknüpfungspunkten dienen. Aber ich finde, diese ganze Diskussion um Degrowth, die erscheint mir sehr verträumt. Die entspringt aus meiner ganz subjektiven Wahrnehmung einem gesellschaftlichen Gedanken, der geprägt ist von einem irre hohen Grad an Saturiertheit. Meinen Studenten erkläre ich im ersten Semester die Maslow-Pyramide und was passiert, wenn irgendwann mal alle Bedürfnisse, die man so als Mensch hat, erfüllt sind, dann fängt man an, nach höheren Dingen zu streben und irgendwie in andere Atmosphären zu schweben. Und ich glaube, die Diskussion entspringt genau dieser Systematik. Das sagen Leute, ja, dann oft werden ja als positive Argumente für ein solches System Dinge bemüht wie Zufriedenheit statt Konsum und weniger Burnout. Und logischerweise, was ja auch im Grundgedanken richtig ist, es werden dann auch weniger Ressourcen verbraucht und das Klima dadurch geschont. Aber ich glaube, es haben sich noch nicht so viele Leute gefragt, wie es überhaupt funktionieren soll auf einer internationalen Ebene. Und nur so könnte das ja jemals funktionieren. Man kann sich ja nicht als Land abkapseln und sagen, so, den ganzen Zauber um uns drumherum mit diesen ganzen Wachstumsstrategien, den vergessen wir jetzt, wir machen jetzt das Gegenteil. Das funktioniert ja nicht, das würde ja sofort kollabieren. Also sowas funktioniert ja nur, überhaupt kann man sowas, glaube ich, nur denken, auf einer irgendwie international, also global konzertierten Aktion. Und das ist eine Utopie, eine völlige Utopie, glaube ich. Das funktioniert nicht. Und man muss natürlich auch bedenken, dass unser komplettes Wirtschaftssystem, also unser globales Wirtschaftssystem, darauf ja überhaupt nicht eingestellt ist. Und was meine ich damit? Unser, im Prinzip ist ein hervorragendes Beispiel, glaube ich, ist unser Rentensystem. Das ja überhaupt gar nicht funktioniert ohne Wachstum. Bei uns schon gar nicht mehr, weil wir natürlich noch den gegenläufigen Treiber der Demografie haben. Also um überhaupt unseren Lebensstandard so halbwegs halten zu können, und da rede ich jetzt nicht über Verbesserungen, brauchen wir ja Wachstum. Sonst funktioniert das alles gar nicht. Wie sollen unsere Steuersysteme, unsere Sozialsysteme, wie soll das alles funktionieren, wenn wir uns entscheiden, unser Wirtschaftswachstum zu reduzieren, anstelle es zu erhöhen? Das hat mir noch keiner erklären können und ich glaube auch nicht an dieses Konzept. Wenn man sowas verfolgt, wäre das, glaube ich, die Exekution unseres Wohlstands. Also nicht nur unseres Wohlstands, sondern unseres kompletten Systems.
Ja, also sehe ich ähnlich, denn also wir können ja mal den Gedanken spinnen, wie müsste so eine Degrowth-Gesellschaft aussehen. Ich meine, die müsste sich auf irgendeinem niedrigeren Niveau stabilisieren. meine, die Idee ist ja auch, ne, dass diese Ungleichheit, ne, also auch die Kritik des Wirtschaftssystems, die Reichen werden immer reicher und die Armen bleiben arm. Ne, also ich sag mal, im Sinne eines sozialistisch-kommunistischen Gedankens, denn ich behaupte mal, der spielte auch so ein bisschen mit. Aber also wie müsste so eine Gesellschaft aussehen? Es müssten alle nur noch, wie du ja gerade sagtest, es werden nur noch die Grundbedürfnisse abgedeckt. Also was sind in der modernen Gesellschaft die Grundbedürfnisse? Hast ein Dach über dem Kopf? Du hast 3 Mahlzeiten, davon eine warm. So, was hast du noch an Bedürfnissen? Oder an Grundbedürfnissen? Vernünftige Ausbildung, ein Job.
So, aber genau. Typischerweise gehören da schon auch noch so auf einem noch niedrigen, aber trotzdem auch schon Einstiegslevel auch noch so Sozialbeziehungen und so ein Zeug dazu. Mhm. Ja, Sicherheit, all diese Dinge, ja.
Aber das ließe sich ja in einer, du sagtest es gerade, utopischen Welt, ließe sich das ja machen. Also wenn man sich von der Welt entkoppelt und sagt, wir machen nur noch unser eigenes und unsere City-Welt drumherum nicht, ich meine, dann müsstest du ja quasi auch all deine Güter selber herstellen, weil ja der Handel dann ja auch nicht mehr funktioniert. Ja. Und machst ein protektionistisches System, das dann also auch quasi keinen Austausch mehr mit den umliegenden Ländern hat. Also ich sag mal, das Thema Urlaub. Muss man, wenn ich jetzt mal böse gefragt, muss ich in Urlaub fahren? Ist das nicht schon ein Luxus oder ist das ein Grundbedürfnis? Klar, jeder möchte gerne in Urlaub fahren und dann gerne auch in die Sonne. Aber fürs Leben brauchen wir es nicht.
Definitiv nicht. Also das würde ich ganz klar nicht als ein Grundbedürfnis bezeichnen. Um das am Rande auch zum Ausdruck zu bringen, die Idee des Urlaubs ist eine ganz junge. Das gibt es ja erst seit ganz kurzer Zeit, wenn man mal zurückblickt. Das ist eine frische Erfindung. Aber genau das, du sprichst ganz, ganz praktische Beispiele an. Das will ja keiner von denen und ich unterstelle auch, dass keiner von denen so weit denkt. Leute, die das sozusagen propagieren, sind Leute, die satt sind und die Urlaub haben und die sich sicher fühlen. Hm. Ansonsten käme man niemals auf so eine Idee. Wie gesagt, das unterstelle ich nur. Das ist total subjektiv, auch wenn das womöglich ein bisschen krass jetzt klingt. Ich glaube, das ist das Produkt eines Übererfülltseins von allen möglichen Bedürfnissen und man vergisst sich zu erinnern. Klar, Urlaub, das ist ein weiches Ding, aber du stell dir mal vor, wie das bei Gesundheitsfragen ist. Das würde ja auch bedeuten, auch da stellen wir Wachstum ein. Wachstum einstellen heißt gleichermaßen keine Innovation mehr betreiben. Da müssen wir uns ja nur mal 5 Jahre zurückerinnern, wo wir alle sehr dankbar waren, dass es innovative Firmen gab, die Risiken eingegangen sind, die Corona-Impfstoffe entwickelt haben. Ja. Wenn es das alles nicht mehr gibt, weil Wachstum keine Strategie mehr ist, weil wir sozusagen auf dem Stand, wo wir heute sind, gern eine Weile verharren wollten, da wären halt ein paar mehr Leute tot. Hm. Und dann wird es auch keine neuen Krebsmedikamente oder was weiß ich für medizinische Versorgungsthemen geben. Dann wird es auch viel weniger Möglichkeiten geben, alte, pflegebedürftige Leute in Einrichtungen unterzubringen, sondern dann müsste man ja auch zurückgehen, wie war das vor 100 Jahren, wo diese Leute, wenn sie dann alt geworden sind, in den Familien gepflegt wurden. Das passt ja überhaupt gar nicht mehr zu unserem heutigen Lebensstil. Die Familien sind auseinandergerissen. Das eine Kind wohnt in München, das andere in Berlin und irgendwo in der Mitte bei Frankfurt leben. Die Eltern werden alt und brauchen Unterstützung. Ja. Das alles muss man ja mal zu Ende denken. Diese ganzen Systeme funktionieren ja nur, weil sie bezahlt werden. Und bezahlt werden sie halt aus Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern. Und wenn unser Wirtschaftswachstum anfängt zu schrumpfen oder vielleicht auch nur dort verharrt, wo wir jetzt sind, dann müssen wir noch nicht mal über Schrumpfung reden, obwohl die das ja genau wollen. Ja? Wenn es einfach nur so bleibt, wie es heute ist, dann wird in Zukunft kein Cent mehr da sein als heute. Aber wir wissen alle, die Anzahl der Personen, die krank werden und pflegebedürftig sind und so weiter, die wird wachsen. Schon dann kollabiert ja das System. Da muss noch nicht mal Degrowth sein. Da muss überhaupt gar kein Wachstum mehr sein. Es müsste nur eine Null sein und es wird schon nicht funktionieren.
Wie ist das denn mit, also ich sag mal, diesem sozialistischen, marxistischen Lebensbild. China ist keine Demokratie, sondern eine Planwirtschaft. Sehr erfolgreich, offensichtlich. Die setzen definitiv nicht auf Degrowth. Aber wir haben jetzt bis Ende der 80er Jahre die sozialistischen Staaten gehabt, also in Deutschland dann die DDR. Die sind jetzt nicht bewusst auf Degrowth gegangen, aber die haben eine geplante Wirtschaft gehabt. Und ich denke, in einer Degrowth-Welt musst du wahrscheinlich auch eher planerisch eingreifen als Politik. Der sozialistische Gedanke geht ja so ein bisschen in die Richtung. Wir versuchen, alle Menschen in unserem Staat auf einem gerechten, vernünftigen Niveau zu halten. Dass es keine Ungleichheit mehr gibt. Das ist ja erstmal ein positives Ansinnen. Aber ist das realistisch? Geht sowas? Oder bricht das nicht irgendwann mal? Wir haben ja gesehen, jetzt, der Sozialismus in der Welt ist zusammengebrochen durch demokratische Bestrebungen in den Ländern. Also angefangen damals eben, wo ging das los? Ungarn hat da, glaube ich, mit angefangen. Und dann war das ja relativ schnell zu Ende. Und hat sich dann, und dann die Länder haben sich halt so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben jetzt bis heute. Aber ist das sozialistische Gesellschaftsbild, das entspricht das nicht diesem Degrowth-Gedanken so ein bisschen?
Ja, das kann man, ich meine, die wollten natürlich auch wachsen. Und du weißt, ich habe da ja sehr einschlägige Erfahrungen. Insofern bin ich da wahrscheinlich ein guter Ansprechpartner, da ich in der DDR groß geworden bin. Und rückblickend, das hört sich natürlich alles sehr verklärend und romantisch schön an, aber diese ganze sozialistische Idee ist völlig idiotisch. Das funktioniert mit Menschen einfach nicht. Und das hat man ja gesehen, es ist ja jetzt auch bewiesen worden, ja, dass die Leute danach gar nicht leben. Und wenn du den Menschen, den Leistungsträgern einer Gesellschaft die Möglichkeit nimmst oder nicht erlaubst, für ihre Leistung auch entsprechend kompensiert zu werden und Erfolg zu spüren, der vielleicht über das Anheften eines Ordens hinausgeht, dann verlassen die entweder das Land und gehen irgendwo hin, wo sie diesen Erfolg ganz anders honoriert bekommen, oder sie machen nichts mehr. Und das ist ja genau passiert. Und deswegen sind all diese Systeme zusammengebrochen. Ich meine, das ist ja auch das nur am Rand. Ja, das kann man vielleicht ein andermal noch mal thematisieren, weil ich es so schön plastisch und vergleichbar finde. Heutzutage wird ja oft über Mietendeckel und so ein Quatsch geredet. Genau das hatten wir ja vor ein paar Jahren noch in Deutschland, nämlich in der DDR. Und was das, also das ist ja im Prinzip nahezu das gleiche System gewesen, was irgendwelche womöglich nicht entsprechend ausgebildeten Politiker sich heute wieder überlegen. Man sieht ja, was passiert. Es wird einfach kein einziger Cent mehr in Infrastruktur investiert und es gibt nach kürzester Zeit ein gigantisches Wohnungsproblem. Und das hatten wir. Also diese ganzen Ideen, die hören sich vielleicht lustig an, aber ganz ehrlich, ich empfehle jedem, sich mit sozialistischer Grundlagenliteratur auseinanderzusetzen. Dann merken die Leute auch, dass es sich in Wirklichkeit auch gar nicht lustig anhört. Und das hat nicht funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es jemals funktionieren wird, weil das einfach mit den Menschen und dem menschlichen Geist und den menschlichen Verhaltensweisen überhaupt nicht d'accord ist. Null.
Also sehe ich auch so. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, du kannst jetzt so eine sozialistische Gesellschaft, glaube ich, mit einer Degrowth-Gesellschaft nicht vergleichen, weil Degrowth jetzt im Vergleich zur DDR ja dann viel stärkere demokratische Mitbestimmungsstrukturen verlangt, ne, dass man da auf allen Ebenen dann viel Mitbestimmung, denke ich, hat. Ich glaube, auch das ist so ein bisschen, also man nennt das immer so ein bisschen dann so, dass dieses Büllerbühne, diese heile Welt, alle sind Freunde, das hast du ja gar nicht. Wie formuliere ich jetzt die Frage? An sich müssten wir aber doch zumindest Teile davon integrieren in unsere Wirtschaftsstrukturen. Also jetzt den Blick mal auf den Klimaschutz. Also ne, wir verbrauchen zu viele Ressourcen im Moment, vor allem halt fossile Ressourcen. Und das kriegen wir im Moment auch nicht in den Griff. Also seit den 1950er Jahren haben wir ein exponentielles Wachstum des Energieverbrauchs und damit massive Auswirkungen auf das Klima, wenn wir das mal als das oberste Ziel sehen, um den Planeten zu erhalten, ist dann nicht ein planerisches Eingreifen sinnvoll? Wir sehen es ja in China. China ist ja kein Sozialismus, sondern ist eine Planwirtschaft, die aber relativ frei agiert. Wieso funktioniert das da? Und wieso funktioniert das dann in anderen Ländern nicht mit einem geplanten Wirtschaftswachstum? Fangen wir so vielleicht mal an.
Ja, also ich glaube, ob das in China funktioniert, das können wir noch nicht beurteilen, glaube ich. In China entsteht gerade ein gigantisches demografisches Problem. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob alle Chinesen ganz glücklich sind. Wir beide erleben Chinesen, die bemüht sind, dieses Land zu verlassen und sich woanders ausbilden zu lassen und gern vielleicht auch in einem anderen, freieren Land bleiben wollen. Also ich bin mir nicht sicher, ob China das planwirtschaftliche, vielleicht Degrowth, aber Degrowth passt ja zu denen gar nicht, Vorzeigeland ist. Ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine gute Planung überhaupt funktionieren kann, weil für eine vernünftige Planwirtschaft bedarf es ja auch entsprechender Führungspersönlichkeiten, die planen können, die das überblicken und die nicht nur in der nächsten Legislaturperiode denken. Ich denke, wenn du an Planung denkst, denkst du natürlich an irgendwelche regulatorischen Eingriffe durch die Regierung.
Ja, genau.
Das heißt, es müsste ja Leute geben, die mit einer langfristigen Perspektive ein solches Planungssystem etablieren und das alles frei von persönlichen Ambitionen, nämlich an wichtiger Stelle zu sitzen und Hebel zu drücken und mit entsprechendem Wissen im Hintergrund. Ich frage mich, ob das nicht auch schon eine Utopie ist. Das gibt doch das System gar nicht her. Wir haben weder die entsprechend ausgebildeten und qualifizierten Personen an dieser Stelle, noch ein System, was eine wirklich langfristige Planung erlaubt. Haben wir doch beides nicht. Insofern, wie soll das funktionieren?
Ja, aber China ist da jetzt, glaube ich, im Moment ein gutes Beispiel. Und ich denke, in den 80er Jahren waren es dann die Japaner, die durch gezielte Wirtschaftssteuerung Märkte komplett übernommen haben. Also China ist führend in Elektromobilität, in Batterien, in der Solarzellproduktion. Guck auf irgendwelche Produkte, die hergestellt werden, die sind alle, gefühlt alle made in China. Da ist nichts, was aus Europa oder aus den USA kommt. Mir ist es aufgefallen, als ich jetzt letztes Jahr in Taiwan war, hatte ich ein Lineal in der Hand. Und jedes Lineal, was es hier gibt, kommt mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit aus China. In Taiwan war es in Taiwan produziert, weil die natürlich sagen, ne?
Die kaufen nicht so viel so gerne in China.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Also da sind die, glaube ich, etwas vorsichtig aus den aus bekannten Gründen. Aber die Chinesen haben also ganz bewusst, und ich glaube, das ist so Ende der 1990er Jahre entstanden, diese Planwirtschaft, um die Märkte komplett zu dominieren. Man, alles Elektroartikel, alles kommt nur noch aus China. Und das ist ja eine bewusste staatliche Regierungsentscheidung gewesen der kommunistischen Partei dort. Japan hat es in den 80er Jahren gemacht, vor allem im Elektronikbereich. Das war demokratisch gesteuert. Aber das schaffen offensichtlich die anderen großen Industrienationen ja nicht mehr in diese Bereiche. Also dann ist es ja, das hat jetzt nichts mit Degrowth zu tun, sondern mehr mit Planwirtschaft. Aber ist dann, wie schaffe ich dieses Planerische so zu definieren, dass dann die Wirtschaft dem Plan folgt?
Also dazu habe ich zwei Anmerkungen. Das erste, man sieht da relativ deutlich, dass solche Sachen natürlich nur auf einer globalen Ebene funktionieren können. Und das tun sie ja nicht. Also China denkt protektionistisch für sich und sagt, ich will Marktführer in E-Mobility werden. Und deswegen gehen alle Ressourcen da rein und die werden ja auch gut und immer besser oder bei Solar und so weiter. Ja? Und dann verkaufen sie das Zeug an uns und wir ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, mit unserer Temu-Mentalität und unserer Growth-Mentalität sagen, ach super, gibt ein günstiges Elektroauto, kostet auch weniger als ein VW und bringt mich auch von A nach B. Und dann gehen wir hin und kaufen das. weil wir ja mehr wollen für unser Geld, in Klammern Wachstum. Ja. Wir sagen, ach super, da können wir uns ja noch was anderes für kaufen und können noch mehr Bedürfnisse mit unseren Ressourcen befriedigen. Und so befeuern wir das Wachstum dort. Und jetzt haben wir eben vor drei Sätzen gesagt, es braucht ja regulatorische Eingriffe in einem solchen planwirtschaftlichen System. Ja, und die gibt's halt bei uns nicht. Man müsste logischerweise in aller Konsequenz faire Bedingungen schaffen und dann müssten halt die in China womöglich mit staatlicher Subvention produzierten Güter bei uns mit Zöllen versehen werden. Ich gucke nur gerade nach Amerika, wo genau das jetzt wahrscheinlich passieren wird.
Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt ja...
Genau. Und schon ist dieses Problem reguliert. Aber wie gesagt, sowas kannst du nur aus einer übergeordneten oberen Perspektive machen. Das kann nur gemeinsam funktionieren und niemals, wenn nur einer mitmacht. Und wir sehen ja gerade, was für Schiefen das produziert. Und wir tappen fleißig rein. Und jeder, der ein chinesisches Auto fährt, der muss sich leider fragen, wie habe ich mich an diesem System beteiligt?
Ja, genau. Also das, du nennst jetzt gerade diese ganzen Temus dieser Welt, die einfach mit Billigprodukten ja gerne auch nicht den europäischen Standards entsprechen, was Sicherheit oder was Qualität angeht. Ne? Also das darf man ja nicht vergessen. Zu Beginn der industriellen Revolution war Deutschland das Billigproduktionsland. Ne? Deswegen wurde ja das Made in Germany eingeführt, damit die Briten geschützt waren vor den deutschen Billigprodukten, bis wir dann besser wurden. Also im Prinzip beobachten wir im Zeitraffer das, was vor 150 Jahren sich zwischen Großbritannien als der führenden Industriemacht und dann der aufstrebenden Macht Deutschland oder auch damals dann noch Preußen entwickelt hat. Also das ist, also kann man natürlich nicht vergleichen auf den Niveaus, aber es ist ähnlich. Und wo du jetzt diesen Protektionismus erwähnst, die Amerikaner gehen ja oder scheinen ja genau diesen Weg zu gehen. Ne? Also Trump fängt ja jetzt schon an zu sagen, so da Strafzölle, da Strafzölle. Ja. Und interessanterweise, jede Ankündigung, und egal wie wirr die ist, wird ja sofort von der Presse und auch den politischen Vertreterinnen und Vertretern direkt aufgenommen und diskutiert. Wo ich sagen muss, lass doch den Mann dort diskutieren und irgendwelche Dinge sagen. Wir müssen nicht jeden Fliegenschiss da kommentieren, weil das dann zu einem Thema macht, obwohl es vielleicht nur eine wirre Idee war zwischen Cheeseburger und Big Mac. Also, ich glaube, er ist da ein großer Freund des schnellen Essens.
Ist er das, ja?
Hat er da nicht mal irgendwie in seiner ersten Amtszeit ein NFL-Team oder Basketball-Team eingeladen und dann gab es da McDonald's-Essen?
Keine Ahnung.
Wir müssen die nochmal recherchieren. Also das ist jetzt Urban Legend im Zweifelsfall. Aber nächster Punkt ist natürlich, auch das ist eine Sache, das kann ja Deutschland allein nicht schaffen. Dazu sind wir ja gar nicht, auch wenn wir die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, aber alleine schaffen wir es nicht. Wir schaffen es dann nur, wenn wir uns mit anderen europäischen Nationen, Frankreich, Italien, Spanien, sicherlich auch Großbritannien zusammentun, weil nur dann ein Bund entsteht, der auch globale Stärke hat in der Wirtschaft. Und da ist ja die Frage, ist dieses Protektionistische, die Amerikaner haben es ja in den 1930er Jahren auch gemacht, da haben sie sich auch komplett abgekapselt von allem, bis sie dann irgendwann gezwungen waren, wieder auf der Weltbühne zu erscheinen. Und das ist, aber das kann natürlich dann, ne, wenn dieses Abkapseln kann dann zwangsläufig zu einem Degrowth führen, aber wirtschaftlicher Wohlstandsverlust. Ja. Das geht damit einher. Jetzt aber die Gegenfrage. Ist denn eigentlich ein, in Anführungszeichen, unendliches Wachstum möglich mit begrenzten Ressourcen? Auch das ist ja immer dieses Schlagwort, was kommt. Das hat ja der Club of Rome 72 auch schon gesagt. Wir können gar nicht so viel weiter wachsen. Jetzt kann man ja sagen, ja, physikalisch, mathematisch richtig. Aber wir wissen ja gar nicht, wo wir stehen in der Wachstumskurve und in der Ressourcenkurve. Vielleicht stehen wir ja trotzdem noch am Anfang, weil wir ja smart oder intelligent Wachstum generieren können mit immer weniger Ressourcen, dass wir einfach effizienter werden.
Also ich glaube, das sehen wir ja auch. Man wird ja immer effizienter und es gibt immer mehr kreislaufwirtschaftliche Ansätze in allen Industriezweigen. Inzwischen wird Kunststoff aus biologischen Rohstoffen hergestellt. Unsere Landwirtschaft wird wesentlich effizienter. Wir fangen an, Gemüse eben nicht mehr auf dem Feld zu produzieren, sondern in irgendwelchen terrassierten Gewächshäusern, wo die Wurzeln von hinten mit Nährlösung besprüht werden. Diese Dinge passieren ja gerade. Ja, vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, wie man sich das erhofft oder wie es vielleicht auch gebraucht würde, um die Ressourcen noch mehr zu schonen. Aber diese Kugel rollt und wir befinden uns da in einem Prozess. Und wenn ich die Frage beantworten könnte, ob das überhaupt geht, keine Ahnung, da weiß ich nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich ein viel gefragter Speaker auf großen Weltwirtschaftskonferenzen. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die Weltgemeinschaft, und da spreche ich jetzt nicht nur von Deutschland, wir sind ja auf dem Weg, das zu verändern. Und es geht halt nicht so schnell, wie man es braucht und wie man sich's wünscht. So ist das. Und so lange werden wir diesen Weg wahrscheinlich noch weitergehen. Und das haben wir an anderer Stelle ja schon mal gesagt, womöglich ist man auch gut beraten, parallel dazu auch an Ideen und Technologien und Lösungen zu arbeiten, wie man sich vor den negativen Konsequenzen dieser Entwicklung, die es ja ohne jeden Zweifel gibt, schützt und wie man lernt, damit umzugehen und sich zu arrangieren.
Ja, also bei dem Thema Effizienz, vielleicht, ich habe jetzt gerade mal eben parallel geguckt, in der Landwirtschaft, 1960 konnte ein Landwirt 17 Menschen ernähren, heute sind wir bei 140 Menschen, also Faktor, sagen wir mal Faktor 8. Jetzt kann ich sagen, ja gut, aber nur mit massivem Einsatz von Düngemitteln, wobei ich denke, die Umweltbelastungen sind nicht schlimmer geworden in der Landwirtschaft. Ganz im Gegenteil, die Auflagen werden ja immer höher. Trotzdem wird die Landwirtschaft effizienter. Kann man sagen, ja gut, aber die Landwirtschaft produziert auch viel Ineffizienzen dadurch, dass wir halt Futtermittel anbauen für die Fleischindustrie. Das ist ja von der Kalorienkette her nicht effizient. Das kann man ja alles diskutieren.
Aber das ist aber ein hervorragendes Beispiel, Henrik. Guck dir doch den Fleischkonsum an. Und wie der sich entwickelt in der letzten Dekade. Das sieht man ja ganz klar, eine Richtung und eine Entwicklung. Geht halt nur langsam. Wir können nicht auf Bestellung heute alle vegan sein. Das werden sich die Leute nicht gefallen lassen. Aber auch die ganz normalen, die sich weder vegetarisch noch flexitarisch noch vegan noch sonst wie ernähren, sondern die ganz normal essen halt im Durchschnitt weniger Fleisch. Das passiert gerade.
Ja, und die diese Fleischersatzstoffe, will ich sie mal nennen, also auch auf pflanzlicher Basis, da gibt es eine ganze Reihe an Unternehmen, die ja vor allem aus der Fleischindustrie kommen und da jetzt umschwenken. Ich glaube, die Rügenwalder Mühle, das ist ein großes Beispiel, die man so aus den Supermärkten kennt, die ja quasi also sehr stark ihr Portfolio in diese Richtung entwickeln. Und andere ziehen ja nach. Also selbst die Großen wie Nestle und Co. bieten jetzt ja auch diese Fleischersatzprodukte an, die ja ganz bewusst Leute ansprechen, aus der die Fleischesser sind, aber klimaneutrale, nachhaltige Alternative suchen auf Pflanzenbasis. Deswegen sind die Produkte ja auch genauso gemacht, dass sie Konsistenz, Geschmack sehr nah am Fleischoriginal haben. Und ich weiß nicht, ob du das mal getestet hast, also diese
klar.
Jetzt mal Hähnchenersatzprodukte, die sind da echt nah dran. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal die Zutatenliste anguckt, da ist auch ziemlich viel Kram schon drin, ne? Darf man auch nicht vergessen.
Ja, das ist alles industriell verarbeitetes Essen, klar.
Das darf man auch nicht vergessen, wenn man sich gesund ernähren will, muss man, ich glaube, auf solche Produkte auch idealerweise verzichten und dann, oder wenn man sich, ich sag mal, natürlich nicht gesund, aber noch natürlich ernähren will, dann muss man wirklich komplett auf pflanzliche Originalprodukte zugreifen, nicht auf industriell verarbeitetes Produkt. Das ist jetzt ein Aspekt, den wir da haben. Aber ich denke, diese Effizienzsteigerung in der Wirtschaft, ich glaube, die wird auch vielfach noch verkannt. Der Club of Rome ist entstanden während der Ölkrise, Anfang der 1970er Jahre, als dann die Weltwirtschaft nach den zwei Jahrzehnten des Wachstums nach dem Zweiten Weltkrieg dann an seine erste Grenze kam und schwächelte, dass es also nicht immer nur noch bergauf ging. Das heißt aber, wir haben, glaube ich, noch viel effizienter. Ich denke, wir stehen ganz am Anfang der künstlichen Intelligenz. Keine Ahnung, wo uns das hinführen wird. Das wird halt vieles verändern. Wir haben es auch schon mal diskutiert. Aber das wird vor allen Dingen Effizienzen befördern und auch ganz neue Möglichkeiten öffnen. Ich bin gespannt, was uns KI in der Krebsforschung zum Beispiel bieten kann. Du hast es ja vorhin erwähnt mit der Herausforderung in einer Degrowth-Gesellschaft mit der medizinischen Versorgung und den Innovationen in der Medizin und der Medizintechnik. Die KI kann ganz neue Therapiestoffe, Medikamente entwickeln. Klar, kann man viel Blödsinn mitmachen, aber da stehen wir ja auch gerade erst ganz am Anfang. Was hat uns das Thema Internet, Mobilfunk etc. an Effizienzen in der Kommunikation
unbedingt
gebracht? Ja. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du damit am Ende auch einen wirtschaftlichen Erfolg damit erzielen kannst.
Klar. Und zugleich nicht nur das, du sprichst ein hervorragendes Beispiel an. Denk an den Anteil von Homeoffice-Arbeit, den wir heute haben, versus den wir heute vor 5 Jahren hatten.
Ja.
Das ist jetzt durch einen externen Effekt zu uns gekommen und hat uns alle, die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber, daran gewöhnt. Aber ich würde gerne mal wissen, wie viel CO2 eingespart wird, nur weil die Leute nicht mehr zur Arbeit fahren oder zumindest mal 2 oder 3 Tage die Woche nicht mehr zur Arbeit fahren. Mhm. Also die Kugel rollt. Ja, da passiert gerade ganz, ganz, ganz viel. Und auch das ist ja ein Baustein, wie du eben sagtest, durch die Verfügbarkeit von modernen Telekommunikationsmitteln, ja, und digitalen Technologien, die hilft uns, CO2 einzusparen.
Genau. Also das ist, auf der anderen Seite, jetzt können wir sagen, ja, aber die KI, die braucht jetzt ja auch wahnsinnig viel Energie, um die Modelle zu trainieren, um die Abfragen zu machen. Kannst du ja nachgucken, was kostet eine Google-Abfrage? Wahrscheinlich wird es dann demnächst auch die ersten Zahlen geben. Was kostet ein Prompt bei OpenAI, wenn ich ChatGPT oder ähnliche Systeme benutze? Das kann ich ja umrechnen. Wobei da auch dann wieder die Frage ist, wenn die auf klimaneutrale Energieversorgung setzen, dann wird es ja auch wieder etwas entspannter. Aber trotzdem sind diese Systeme effizienzsteigernd und helfen uns als Gesellschaft, doch voranzukommen. Und klar, wir müssen die CO2-Emissionen bilanziell auf Null bringen, sonst wird das Klima immer weiterentwickeln. Aber auch da, denke ich, hat die Menschheit, du hast vorhin Corona erwähnt mit den Impfstoffen, wir haben es ja gerade geschafft in kurzer Zeit, weil wir ein globales Problem hatten. Alle hatten das gleiche Problem und wir haben es global geschafft, dieses Problem zu lösen. Mit den Impfstoffen ist auch da wieder die Diskussion, ja, war das wirklich nützlich oder nicht. Auch da ist, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht alles ausgeführt. Aber es zeigt, wenn die Menschheit zusammenarbeitet an einem Problem, dann finden wir auch die Lösung. Und auch da dann nochmal der Hinweis, der wichtigste Impfstoff kam aus Deutschland.
Ja.
Auch das vergisst man vielleicht ganz gerne in dieser im Moment geführten Debatte, uns geht's schlecht. Die innovativen Köpfe gibt's ja weiterhin in Deutschland.
Ja.
Und die Voraussetzungen passen ja auch. Also das sollte eigentlich alles machbar. Heißt jetzt aber abschließend, zurück zur Ausgangsfrage, Degrowth gegen, in Anführungszeichen, unendliches Wirtschaftswachstum. Nicht überraschend bist du natürlich eher der im Team Wirtschaftswachstum. Bin ich aber auch, obwohl ich jetzt ja kein Betriebswirt bin. Und ich sage, ja, die physikalischen Grenzen verschieben sich ja, weil es jetzt ja keine harte Physik ist, sondern wir durch die Effizienzsteigerung immer besser werden. Aber zum Abschluss, also eine Degrowth-Gesellschaft ist kein Ziel, was ernsthaft verfolgt werden kann. Es sei denn, man ist wirklich harter Sozialist und möchte das Gleichmachen aller mit einem signifikanten Wohlstandsverlust.
Ja, also und ich glaube, die Leute, die danach rufen, denen sind die Konsequenzen gar nicht klar.
Hm.
Die sind zu satt und haben es zu warm und sind zu gesund und zu versorgt.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das ist dann wirklich so dieses utopische Denken. Ich würde behaupten, dass man sozialwissenschaftlich sicherlich untersuchen könnte, wie sich dann so eine Degrowth-Gesellschaft spiegelt in einer sozialistischen Gesellschaft. Denn ich glaube, das ist ein gutes Spiegelbild, auch wenn da nicht alle Aspekte passen. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Erstmal müssen wir jetzt aus dieser Stagnation raus.
Wir brauchen erstmal Growth in Deutschland, genau.
Ja, genau, das wäre ganz gut.
Bevor wir wieder über Degrowth reden können, wenn das Wachstum groß genug ist.
Genau, ich weiß nicht, ich glaube, wir stehen im Moment auch gar nicht mehr bei Degrowth, sondern zumindest mal bei Stagnation. Aber wir sehen ja jetzt schon, wie schwierig das ist, allein, dass wir bei der Stagnation sind. Ne? Was das für politische und gesellschaftliche Verwerfungen mit sich genau. bringt, wenn eine Wirtschaft stottert. Und da muss dann jeder, der sagt, Degrowth ist das Richtige, den muss man ja mitgeben. Ihr seht doch, dass das auch gesellschaftlich überhaupt nicht gewollt ist. Ihr könnt ja die Menschen nicht umkrempeln, dass die sagen, ach, das ist doch gut. Ja. Also das wird ja bedeuten, ne? Nur noch ein Auto statt zwei, wenn überhaupt, muss ich nicht eigentlich Fahrrad fahren. Ich arbeite nur noch in meinem Dorf, ich wohne nicht auf dem Land und fahre in die Stadt zum Arbeiten. Also das wird ja, wir katapultieren uns gefühlt 100 Jahre zurück in der gesellschaftlichen und in der wirtschaftlichen Situation. Ja. Das wird es, glaube ich, sein. Prima, alles klar. Dann schauen wir mal, wie wir aus dem Degrowth oder aus der Stabilität wieder rauskommen ins Growth. Und dann werden wir das dann mal weiter diskutieren. Prima, vielen Dank, Christian, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Danke an dich, Henrik. Bis bald.
Ciao. Nächste Woche ist ja wieder ein fünfter Donnerstag im Monat, also eine Sonderfolge, die ich nutzen möchte, um mit meinem Kollegen Stefan Naumann zu sprechen über das Thema grüne KI, Green AI. Also wie groß ist denn eigentlich der Energie- und Ressourcenbedarf bei künstlicher Intelligenz? Es ist ja auch ein großer Wachstumsmarkt, die großen Betreiber, also Microsoft, OpenAI, Google haben alle angekündigt, ja, bei dem Energiebedarf brauchen wir vielleicht doch Kernkraftwerke, die reaktiviert werden sollen. Das werden wir mit Stefan mal diskutieren, auch vor dem Hintergrund der Frage, wie können wir eigentlich KI-Ressourcen schonend einsetzen? Wo geht die Reise hin? Das wollen wir mal gemeinsam in der nächsten Folge diskutieren und in zwei Wochen dann die reguläre Folge mit der Frage, was ist eigentlich Energie? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.